Du sollst ein Segen sein. Aber du kannst auch ein Segen sein. Weißt du das? Du bist ein Segen in dieser Welt. Ich denke ja, die meisten von euch erinnern sich an letzte Woche, an die Predigt. Und ich hake mal nach. Wer hat in dieser Woche schon mehr Bibel gelesen und mehr gebetet? Juhu, zwei. Eigentlich ist das nicht zum Jubeln, mal ganz ehrlich. Aber ich möchte euch dazu ermutigen, ich will euch nicht strafen, ich will euch, wisst ihr, heute Morgen, als ich gebetet habe, der Herr hat zu mir gesagt, das ist eins der größten, einer der größten Mangel in meinem Volk. Dass sie nicht im Wort Gottes sind und dass sie nicht beten. Das ist eine Taktik des Feindes, uns von Jesus fernzuhalten. Woraus leben wir denn? Woraus geben wir denn Segen weiter, wenn nicht durch Jesus? Und wenn er uns von ihm trennen kann, wenn er uns aus der Beziehung von ihm fernhalten kann, dann werden wir wenig Segen bringen, können wir kaum Segen bringen. Denkt an das Bild vom Baum. Wenn der Saft nicht fließt, dann kannst du auch keine Frucht bringen. Das geht nicht. Kein Baum kann Frucht bringen, wenn er nicht Saft in sich hat. Wenn das Wasser nicht durch ihn hindurchfließt, wenn die Blätter nicht sich ausstrecken nach oben, hat er keine Kraft für Frucht. Und genau das ist das Bild. Deswegen ist das so wichtig. Und Jesus möchte Beziehung zu uns haben. Er beginnt uns heute Morgen, aber das reicht nicht. Er möchte jeden Tag mit uns Beziehung haben und Beziehung pflegen. Und es liegt an uns, ob wir das wollen oder nicht. Essen müssen wir selbst. Er kann es nur anbieten. Ich mache weiter, wo ich letztes Mal aufgehört habe. Und ich möchte euch nochmal ermutigen. Denkt daran, wir können uns wirklich als Christen wirklich so vergleichen mit Bäumen. Ja, wenn ihr dieses Bild vor Augen habt, heute geht es nicht nur um einen einzelnen Baum, sondern es geht weiter. Ich hatte letztes Mal schon angedeutet, viele Bäume sind ein Wald. Genau, und da mache ich weiter. Ich hatte auch letztes Mal schon gesagt, wenn die Bäume zusammenstehen, einen Wald geben und ein Großteil der Bäume gesund sind, dann sind sie ein Segen für ihre Umgebung. Nicht nur für sich selbst, nicht nur, dass der Wald dann gesund ist, sondern sie sind ein Segen für ihre Umgebung. Ein Wald hält das Wasser im Boden und davon profitiert auch das Land drumherum. Wenn kein Wasser da ist, kann nichts wachsen. Dann wird Wüste. Wenn du Bäume abhüllst, dann wird es kahl. Er macht das Land fruchtbar. Denk mal, wie viele Blätter abgeworfen werden, die wieder zu Humus werden, Kompost, die machen das Land fruchtbar. Nicht nur den Wald selber, sondern auch das umliegende Gebiet. Ein Wald bietet Lebensraum für ganz viele Tiere. Es ist nicht nur für sich selbst da, der Wald. Er bietet Schutz und Lebensraum für viele Tiere. Er produziert Sauerstoff. Wisst ihr, warum wir in Wolfsburg so gute Luft haben? Nicht, weil VW da ist, sondern weil wir ganz viel Grün in Wolfsburg haben und ganz viel Wald. Wald filtert die Luft, filtert Schadstoffe aus der Luft. Guck dir Großstädte an, die eben kaum Grün in der Stadt haben. Da ist Smog. Ja? Im Sommer, da kannst du es kaum aushalten. Ja? Da kannst du nicht gut atmen. Es ist ein Hitzestau da, ein Wald, wird immer auch einen Wärmeaustausch geben, kühlt. Ja. All das, diese Dinge werden uns im Sommer dann häufig bewusst. Ein Wald spendet Schatten und liefert Holz. Also auch das darf man nicht vergessen dabei. Vor einigen Jahrhunderten sind in Schottland die ganzen Eichenwälder abgeholzt worden, weil die britische Armee Schiffe brauchte. Wir waren ja in Schottland, ich habe mal ein paar Bilder gemacht. Ich zeige uns mal zwei Bilder. Das zeige uns mal Ausflug Highlands 2. Seht ihr da oben die Berge? Da standen mal überall Bäume. Alles voll. Zeigst uns mal das zweite Bild. Da könnt ihr noch ahnen, wie das mal aussah. Seht ihr da unten links den Hügel? Da haben sie neue Bäume angepflanzt. Und wenn du überlegst, die ganzen Hügel, die waren mal voll mit Bäumen. Und wie sieht es aus? Das nach Jahrhunderten. Die wachsen nicht einfach wieder so. Da wächst so eine dünne Grasnarbe drüber. Also ganz viele Hügel sind da grün, aber es ist kahl eigentlich. Es wächst nicht wirklich groß was. Und wenn ihr an Israel denkt, wie viel Wüste ist in Israel? Und ich meine, Israel ist nicht das einzige Land. Es gibt so viele Länder, wo wenn die Bäume abgehackt werden, wo dann kahl ist. Oder wie oft habt ihr das auch bestimmt schon erlebt, wenn ihr im Sommer irgendwo mal durch die Landschaft fahrt, Brandenburg oder sowas, und es entsteht ein Wind. Der ganze gute Boden wird vom Wind weggetragen. Ja, das können Bäume verhindern. Bäume sind ein Segen. So, und ihr wisst, ich meine nicht nur Bäume, wir sollen Bäume pflanzen, sondern die Christen. Das meine ich, dieser Vergleich, wir Christen sind ein Segen in dieser Welt. Und wir sollen ein Segen sein und wir können ein Segen sein, weil Jesus in uns lebt. So, ein Segen für die Völker. Ein Baum ist nicht nur für sich selbst da. Das möchte ich nochmal deutlich machen. Ein Christ ist nicht nur für sich selbst da, er ist ein Segen für andere. Ein Baum dient immer auch den anderen Bäumen im Wald. Ob er will oder nicht, wenn er zusammensteht mit den anderen, dann wird er den anderen dienen. Sei es, dass er Schutz bietet, sei es, dass er stark ist, dass er anderen hilft. Und der Wald ist immer ein Segen für die Umgebung. Ein Kind Gottes darf sich des Lebens freuen. Wir sollen nicht immer nur darauf gucken, ach, wie schlecht ist es, und wir müssen ja und wir sollen ja. Das hat ja Gisela eben und auch Ina haben das gesagt. Wir sollen nicht immer nur, wir müssen und wir werden gedrückt und Jesus will ja von uns. Nein, wir dürfen uns des Lebens freuen. Wisst ihr, wenn wir uns des Lebens freuen, dann sind wir schon ein Segen für andere. So, und ebenso die Gemeinde. Eine Gemeinde ist nicht nur für die Mitglieder da. Auch, natürlich. Wir dienen auch einander. Aber eine Gemeinde ist auch für ihre Umgebung da. Wenn die Gemeinden weg sind, dann wird es kahl, dann wird es Wüste, dann wird es geistlich tot. Deswegen sind Gemeinden notwendig und wichtig für die Fruchtbarkeit, für die geistliche Fruchtbarkeit. Ein Segen in einem Ort wird nur durch Christus, der in Menschen lebt, gegeben. Wieso war die DDR so geistlich arm? Wieso ging es den Menschen in der DDR so schlecht? Brauche ich eigentlich gar nicht zu beantworten. Warum geht es Norwegen so gut? Habt ihr euch da mal Gedanken drüber gemacht? Norwegen hat früh schon angefangen, Evangelium in die Schulen zu bringen. Und da war eine Gläubigkeit da. Die haben Evangelisten zugelassen. Die haben Gemeinden gefördert. Deswegen geht es Norwegen gut. Warum? Weil Jesus da ist und weil sie Jesus zugelassen haben. So, wo Gemeinden sind, da geht es dem Land gut, geht es einer Stadt gut. Das sollten wir im Blick behalten dabei. Als wir vorletzte Woche bei unserer Schulung in Toschstedt waren, haben wir ein Bibelvers gebetet oder einen längeren Abschnitt. Da ging es um Abraham und die Verheißung von Abraham. Und da sind mir drei Sachen ganz deutlich geworden. Und die möchte ich euch weitergeben, weil ich glaube, das hat was auch mit uns zu tun. Das können wir für uns tatsächlich auch annehmen und auch umsetzen. Das erste war, es war Gottes Plan, Abraham und seine Nachkommen ins Land Kanaan zu führen. Es war Gottes Plan. Es war nicht der Gedanke von Abraham. Abraham wusste nichts davon, der kannte nicht mal das Land. Geschweige denn alle seine Nachkommen. Es war Gottes Plan von Anfang an. Es ist ein Ausdruck seiner Liebe. Er liebt es, gnädig zu sein. Was hat Abraham irgendwie getan, dass Gott ihn beschenken will? Was hat das Volk Israel getan, dass Gott sie beschenken will? Mal ganz ehrlich. Sie haben sich eigentlich mehr dagegen gewehrt, als dass sie die Gnade angenommen haben. Sie haben sich mit Händen und Füßen manchmal dagegen gewehrt. Aber Gott liebt es, gnädig zu sein. So, es war Gottes Plan und er hat seinen Plan umgesetzt. Das zweite ist, der Plan Gottes ist so groß, dass wir ihn gar nicht umsetzen könnten. Abraham selber konnte das nicht umsetzen. Und selbst das Volk Israel, nachdem es in Ägypten so viel geworden ist, konnten es nicht alleine umsetzen, sondern Gott musste dafür sorgen, dass dieser Plan in Erfüllung geht. Auch da nochmal dieser Gedanke von wegen, wie soll Erweckung geschehen? Hängt es an uns? Mit, ja, ohne uns wird es nicht gehen, aber letztendlich ist es Jesus, der die Erweckung bringt. Das Volk Israel ist nicht ins Land Kana angekommen, weil sie so toll waren und weil sie so mächtig waren und weil sie so gut kämpfen konnten, sondern Gott hat die Feinde vor ihnen hergetrieben. Gott hat das Land erobert mit ihrer Hilfe, mit ihrem Beisein, aber nicht, dass sie es alleine gemacht haben. Gottes Plan ist so groß und wenn wir überlegen, Gottes Plan mit uns als Gemeinde, wir können den nicht fassen, ganz ehrlich. Denk mal an die 5000. Die älteren Geschwister erinnern sich, gab mal eine Prophetie, dass wir als Gemeinde 5000 werden sollen. Das können wir gar nicht fassen. Und viele von uns haben gesagt, das ist so unmöglich, das kann nicht von Gott sein. Glaub nicht, dass Gottes Gedanken nicht viel, viel größer sind, als wir das fassen können. Oder der Gedanke von wegen im Stadion Gottesdienst feiern in Wolfsburg. Diese Prophetie ist nicht nur bei uns. Das ist keine Prophetie, die nur an uns gegangen ist. Wisst ihr, dass der, mein lieber Freund, der Baptistenpastor, mein Namensvetter, genau dasselbe Bild hat und im Herzen hat und dahin arbeitet? Das ist keine Prophetie nur von uns. Das ist uns noch viel zu groß. Wie können wir das überhaupt schaffen? Wer soll das machen? Ja, Gott wird das machen. Gott sorgt dafür, dass sein Plan in Erfüllung kommt. Also das ist das Zweite. Gottes Plan ist immer zu groß für uns. Aber wenn wir an Gott glauben, dann wird er es mit uns hinkriegen. Das Dritte. Gott wollte nicht allein das Volk Israel damit segnen, dass er sie in das Land gebracht hat. Auch da, Gottes Plan ist viel größer. Ja, er hat sein Volk damit gesegnet. Er hat ihnen ein gutes Land gegeben, wo Milch und Honig fließen, wo sie sich wohlfühlen konnten, wo sie leben konnten, wo sie sich am Leben freuen konnten. Er hat die Feinde vertrieben und spätestens mit dem zweiten guten König, sage ich mal, mit Salomo, ist das eingetreten. Sie hatten keinen Krieg mehr. Alle Feinde drumherum waren besiegt. Sie haben in Saus und Braus gelebt. Das ist das, was Gott eigentlich wollte mit ihnen. Das haben sie dann wieder verspielt. Aber so, das ist aber nicht das Einzige, was Gott wollte. Das ist so ein, ich sag mal, ein bisschen abfällig Nebenprodukt davon. Indem er das Volk Israel gesegnet hat, wollte er alle Völker segnen. Dieser Segen auf dem Volk Israel ist allen Völkern zuteil geworden. Die Israel gesegnet haben, sind gesegnet. So, er hat immer im Blick gehabt, ich will mich an meinem Volk offenbaren und die ganze Welt soll sehen, dass es mich gibt, dass ich lebendig bin, dass ich lebe und dass ich Gutes tun kann. Wer sich an mich wendet, an den lebendigen Gott, der wird gesegnet sein. Das war der Plan, den Gott mit Israel hatte von Anfang an. Die Israeliten haben das nicht geschnallt, die haben das nicht kapiert. Und ich glaube, wir kapieren das auch häufig nicht. Wenn er dich segnet, segnet er auch andere damit. Du kannst ein Segen sein. Lass dich segnen. So, um das nochmal auch zu fundieren, lese ich euch nochmal drei Verse aus dem 1. Mose 12, Vers 3. Der Herr hatte zu Abraham gesprochen, geh hinaus aus deinem Land, aus deiner Verwandtschaft und aus dem Haus deines Vaters in das Land, das ich dir zeigen werde. Also Abraham kannte dieses Land noch gar nicht. Das war Gottes Plan. Das Zweite, ich will dich zu einem großen Volk machen und dich segnen und deinen Namen groß machen und du sollst ein Segen sein. War das für Abraham fassbar? Konnte er das schon begreifen? Mit 100 hatte er es noch nicht gegriffen. Mit 100 hat er Gott noch angeklagt, wie soll ich denn zu einem großen Volk werden? Ich habe ja nicht mal Kinder. Und dann hat er es selber versucht, auf menschliche Art und Weise zu tun, denn das ist nichts geworden. Gott musste wieder eingreifen. Er hat Abraham auf die Probe gestellt. Wie oft erleben wir das? Gottes Plan ist so groß, dass wir es nicht fassen können. Es geht um Glauben. Es geht um Vertrauen. Wir können Gott vertrauen, dass er es schafft. Und uns zu einem, du sollst ein Segen sein, das heißt nicht, du musst, du buckel nur ordentlich und tu was ordentlich. Nein, du sollst heißt, nimm das an. Nimm das an und lass dich von mir segnen, lass dich von mir zu einem großen Volk machen. Und wir wissen, dass das geschehen ist. Es ist ein großes Volk geworden. Und es ist es heute noch, obwohl so viele Versuche da waren, es auszulöschen. Der dritte Vers. Ich will segnen, die dich segnen. Und verfluchen, die dir fluchen. Und in dir sollen gesegnet sein, werden alle Geschlechter auf der Erde. Das war der Plan Gottes. In dir sollen gesegnet sein alle Geschlechter der Erde. So, wenn Abraham diese Verheißung gekriegt hat, dann gilt sie für alle seine Nachkommen. Das gilt für das Volk Israel und das hat es auch angenommen. Also zumindest die Schriftgelehrten haben das immer wieder gesagt. In dir sollen gesegnet sein, das heißt in Israel, wer Israel segnet, ist gesegnet. Durch Israel sollen alle Völker gesegnet werden. So ein bisschen was merken wir davon. Israel ist inzwischen so fruchtbar, dass es seine Güte, seine Früchte überall in der ganzen Welt verkauft. Israel hat eine Industrie, die technische Sachen sind die so gut, dass sie die ganze Welt segnen damit. Viele Erfindungen werden in Israel gemacht. Viele medizinische Fortschritte und der technische Fortschritt werden in Israel gemacht. Sie segnen die ganze Welt. Aber das ist nicht das Einzige. Gott steht zu seinem Volk. Dass Gott dieses Volk überhaupt noch erhalten hat, dass es jetzt noch immer bewahrt ist, dass es kein Feind es geschafft hat, es auszulöschen, ist ein Zeichen dafür, Gott ist lebendig. Dieses Versprechen gilt immer noch. So, können wir dieses Versprechen auf uns beziehen? Das können wir. Wir können sagen, wir sind Nachkommen Abrahams. Geistliche Nachkommen, nicht die natürlichen Nachkommen. Die natürlichen Nachkommen sind Juden. Ja? Aber die geistlichen Nachkommen, das sind wir, Christen. Die an Gott glauben. Und Paulus beschreibt das so, um das auch deutlich zu machen, tatsächlich, wir gehören dazu. Wir sind in dieser Linie, dieser Verheißungslinie drin. Wir können diese Verheißung für uns in Anspruch nehmen. Er sagt, wir sind eingepfropft. Und da sind wir wieder beim Baum. Wisst ihr, wie Pfropfen geht? Einige ja, einige, die einen Garten haben oder das vielleicht schon mal gemacht haben. Kannst du uns mal das Bild zeigen? Veredeln, gepropft. Seht ihr da unten dieses kleine Stückchen Stamm? Das ist ein Zweig, ein dicker Zweig eines Baumes. Und da sitzen drei kleine Zweige dran. Die sind dran gesetzt. Die sind da nicht einfach rausgewachsen. Die sind von einem anderen Baum daran gesetzt worden. Angeschnitten und dann gut verschmiert mit Baumharz. Und die wachsen da an, das war auch noch verbunden, seht ihr dieses Stroh da? Das ist, damit sie daran festhalten und anwachsen können. Das heißt veredeln. Unsere Obstbäume sind fast alle veredelt. Wenn die wild sind, dann kriegen, also ein Apfelbaum, der wild ist, hat nur ganz kleine Äpfel. Nur die Veredelten haben die schönen großen. Das heißt, das wird so gemacht. Da ist ein Stamm unten drin, der wilde, und da wird ein Zweig einem anderen Apfelbaum oben drauf gesetzt, damit er gute Frucht bringt. Zeigst du uns mal das zweite Bild? So sieht das dann aus, wenn das fertig ist. Seht ihr diese beiden? Rechts blüht der Baum schon und links noch nicht. Das sind zwei Sorten auf einem Baum. Ja? Und ihr seht richtig schön, da sind zwei Stämme. Ja? Der eine wird, vielleicht sind sie auch beide drauf gesetzt, das weiß ich nicht genau. Auf jeden Fall, es sind zwei Sorten. Das heißt, ihr seht, es ist eingepfropft. Der Stamm ist derselbe, aber obendrauf gesetzt, eingepfropft, angewachsen. Er lebt von dem Stamm. Der Saft kommt aus dem Stamm, geht in den Zweig hinein. Und genau dieses Bild gebraucht Paulus, wenn er sagt, wir sind eingepfropft. Der Stamm ist Israel. Stammt von Abraham ab. Daraus ist das Volk Israel entstanden. Das ist der Stamm, das ist der geistliche Stamm. Das ist das Volk, was Gott sich auserwählt hat, was sein Volk ist, wo er gesagt hat, das ist mein Volk, das sind meine Kinder. Und als Jesus gekommen ist und gesagt hat, ich mache den Weg frei zu Gott und jeder, der möchte, zu Gott kommen möchte und Beziehung mit ihm haben möchte, der darf sich an mich wenden. Ich werde ihm alle Schuld vergeben, alle Sünde vergeben und dann kannst du zu Gott. Das war der Moment, wo wer das getan hat, der ist in diesen Stamm eingepfropft. Der ist angewachsen an diesen Stamm. Wir sind im Stamm Israel eingepfropft. Wir leben daraus. Und deswegen können wir sagen, wir sollen ein Segen sein für die Welt. Du sollst ein Segen sein. Und ich sage es so, du kannst ein Segen sein. Und ich sage es noch deutlicher, du bist ein Segen, auch wenn du es nicht weißt oder merkst. Du bist ein Segen für deine Umgebung, du bist ein Segen. Erinnert euch noch an das Zeugnis von Katja neulich, wo sie erzählt hat, dass sie so mit der Liebe Gottes berührt worden ist und dass sie nächsten Tag gar nicht anders konnte, als diese Liebe zu verbreiten, zu verteilen. Ich würde fast sagen, verspritzen so. Überall, wo sie hinkam, floss Liebe raus. Ich fand das toll. Hält das noch an, Katja? Ah, schön. Ist doch toll, ein solcher Segen zu sein, oder? Ist das schön, Katja? Nicht nur für die anderen, für dich auch, ne? Das ist richtig toll, genau. So, wisst ihr, als wir gestern auf der Straße waren, wir waren ein Segen für die anderen. Ingrid hat das vorhin gesagt, ich weiß nicht genau, was daraus wird, was der mitgenommen hat. Das musst du auch gar nicht. Aber du hast ein Segen, Ingrid. Hast, weil du bereit warst zu sprechen, weiterzugeben, zuzuhören. Manchmal ist Zuhören ein Segen. Du bist ein Segen. Jesus wohnt in dir. Und Jesus leuchtet aus dir heraus. Nimm die Christen weg und die Welt stirbt. Überall, wo du bist, bist du ein Segen. Und ärgere dich nicht, dass so viel Dunkles um dich herum ist, da wo du hingesetzt bist. Manchmal ist das so. Man ist auf dem Arbeitsplatz, wo alle anderen so voll blöd drauf sind und negativ drauf sind. Weißt du, warum du da hingesetzt bist? Um Licht zu sein, um die Atmosphäre zu ändern. Du bist das Salz, das da hingesetzt ist. Ein Baum, der Frucht und gute Duft verbreitet, der blüht. Darum geht es. Du sollst und du bist ein Segen, da wo du bist. Und zwar egal, wie du aussiehst. Ich musste vorhin nochmal so dran denken. Ich hatte euch letztes Mal erzählt, an diesem Ort, an diesen mächtigen Bäumen. Da waren auch Bäume bei, die waren verkrüppelt. Den sah man an, dass ihr Leben nicht gerade ausgegangen ist. So normalerweise wächst ein Baum schön gerade hoch. Das ist so der Baum, den man sich so vorstellt. Aber es gibt Bäume, die haben im frühen Leben schon so viel Mist erlebt, gebrochene Äste, einen Sturm erlebt und was weiß ich, oder irgendwelche Tiere dran rumgeknabbert. Und du siehst denen an, die sind krumm und schief gewachsen und da nochmal verbogen und da die sehen irgendwie nicht so richtig schön nach Baum aus. Auch diese Bäume bringen Frucht. Das ist egal, wie du aussiehst, wie verkrüppelt und wie verbogen du bist. Du bringst Frucht, wenn das Saft fließt. Der Saft fließt auch um die Ecken rum, das ist für den ganz egal. Der Geist Gottes, dem ist das egal, ob du verbogen bist oder verletzt bist. Der macht dich heil, dass es durchfließt. Und das ist das Wichtige. Du kannst Frucht bringen. Du bringst Frucht, wenn du den Heiligen Geist fließen lässt. Deswegen nochmal die Ermutigung, vergrab dich ins Wort Gottes und streck dich aus nach Gott und bete. Das ist das, den Fluss in Gang zu bringen. Das ist geistliches Leben. Das bringt Frucht hervor, ohne dass du dich anstrengen musst. Ihr kennt eine Bibelstelle ganz genau, der Weinstock und die Reben, oder? Ohne ihn können wir keine Frucht bringen. Bleibt in mir, sagt Jesus. Johannes 15, Vers 4. Bleibt in mir und ich bleibe in euch. Das ist eine Bedingung. Wenn wir in ihm bleiben, in ihm verwurzelt sein, und das Wort Gottes gehört dazu, darin zu verwurzeln, bleibt in mir, dann bleibe ich in euch. Das ist die Bedingung. Nicht, dass er nicht will, dass er in uns bleibt. Aber wenn wir nicht in ihm bleiben, wenn wir nicht an ihm festhalten, wenn wir uns nicht in ihn hinein verwurzeln, dann bekommen wir immer mehr Distanz. Bleibt in mir und ich bleibe in euch. Gleich wie die Rebe nicht von sich selbst aus Frucht bringen kann, wenn sie nicht am Weinstock bleibt, so auch ihr nicht, wenn ihr nicht in mir bleibt. Bibellesen und Gebet. Ich sage es immer wieder. Das ist das, dass die Rebe am Weinstock bleibt. Wenn sie nicht drin bleibt, wenn sie nicht dran bleibt, wenn sie nicht den Saft aus dem Weinstock zieht, dann wird sie verdorren. Und wir wissen, das könnt ihr nachlesen in Johannes 15, die Verdorrten werden abgeschnitten und ins Feuer geworfen. Das will Jesus, aber er will, dass wir Frucht bringen. Er will, dass wir dranbleiben. Ich bin der Weinstock und ihr seid die Reben. Und wer in mir bleibt und ich in ihm, der bringt viel Frucht, denn getrennt von mir könnt ihr nichts tun. Nochmal so, um das vor Augen zu führen, ein paar Bilder. Weinrebe und Blütenstand. Bisschen schlechtes Bild. Das ist die Weinrebe. Noch im Blütenzustand. Da sind noch keine Frucht dran. Aber das ist, wenn sie dran bleibt. Wenn sie nicht dran bleibt, dann passiert das. Weinrebe trocken. Was willst du damit machen? Du kriegst die nicht wieder lebendig. Wenn die trocken ist, ist sie trocken. Aber so sollen wir aussehen. Zeig uns mal die Weinrebe. Und das geschieht, wenn sie dranbleibt. Und wenn sie... Was macht der Weinstock? Der Weinstock macht nichts anderes als Saft fließen lassen. Und das kommt dabei raus. Ich weiß, dass wir keine Weintrauben hervorbringen. Wir bringen andere Frucht hervor. Und wir sorgen nicht dafür, sondern der Heilige Geist sorgt dafür, dass er diese Frucht in uns hervorbringt. Nur wenn es fließt, kann auch Frucht wachsen. Ohne Saft wächst keine Frucht. Ein Teil der Frucht dürfen wir selber genießen. Schon wenn wir Segen weitergeben, genießen wir Frucht. Denk an Katja. Guck dir Katja an, wenn sie daran denkt, wie viel Liebe sie gegeben hat. Katja strahlt über beide Ohren. Ja. Hast du einen Anteil dran? Der Herr will, er liebt es, gnädig zu sein. Er liebt es, dir die Liebe zu geben. Und er freut sich darüber, wenn du diese Liebe verstreust. Und das, wisst ihr, dass auch das, du gibst was weg und es fließt nach. Das ist das, was der Herr will. Der will nicht, dass wir das sammeln. Er will, dass es durchfließt, immer wieder neu. Er gibt dir den Segen für den Tag. Nicht für 14 Tage. Den Segen für den Tag, den du lebst. Deswegen täglich. Denk mal an das Volk Israel. Wie hat er sie versorgt in der Wüste? Durch Manna. Manna sieht aus wie Tau, was jeden Morgen neu fällt. Und er hat gesagt, geht raus und sammelt dieses Manna, aber sammelt so viel, wie ihr für diesen Tag gebrauchen könnt und nicht mehr. Und manch einer war so schlau, der hat natürlich sofort mehr gesammelt, die mussten erst mal ausprobieren, die können, so wie die Männer, weißt du, die probieren erst mal aus, ne? Die lesen nicht die Gebrauchsanleitung oder gehören nicht drauf, sondern die probieren erst mal aus und merken dann hinterher, ach, vielleicht sollte ich doch lieber mal lesen. Wie sollte es richtig sein? Irgendwie funktioniert das so nicht. Also manche von den Israeliten haben das probiert, sie haben mehr gesammelt und das, was sie über hatten, was ist passiert? Verfault und da waren Würmer drin. Eklig. Das gute Manna, der Segen Gottes, verfault. Er reichte nur für einen Tag, nur am Schabbat. Der Tag vom Schabbat, da gab es die doppelte Portion. Und die, toll, ne? Die ist 2 Tage haltbar gewesen. Nur am Schabbat, weil sie da nicht sammeln durften. Wir sollten Ruhe haben. Auch da waren wieder einige so klug und sind am Schabbat rausgegangen und haben geguckt, wo ist denn das Manna? Und sie haben nichts gefunden. Männer. Aber ich glaube, es passiert auch Frauen. Nicht? Na gut, okay. Ich lasse mich belehren. Der Herr versorgt uns und er will uns täglich versorgen. Immer wieder neu. Hast du schon mal eine Bibelstelle gelesen, wo du gedacht hast, ach, die habe ich doch schon so oft gelesen? Ich habe das schon so oft gedacht und der Herr hat mir doch wieder was Neues gezeigt. Die Bibel ist ja nun schon lang, ganz schön umfangreich. Da kannst du ganz schön viel drin lesen. Und ich habe da auch schon oft drin gelesen und ich habe immer wieder was Neues entdeckt. Der Heilige Geist offenbart uns, der führt uns in Tiefe, der gibt uns Gedanken dabei, die wir gar nicht so fassen können. So, und ich möchte, ich habe mich inspirieren lassen, Heinrich hat neulich gesagt, ich will nicht, dass wir nur Theorie aufnehmen, sondern ich will, dass wir das erleben. Das, genau, ne? Das macht er bei seinem Hauskreis. Ich werbe jetzt für Heinrichs Hauskreis. Er lebt das. Er will, dass wir nicht nur Theorie lernen. Und das mache ich heute Morgen mal im Gottesdienst. Ich will nicht, dass wir nur das Ganze theoretisch und nachher zwei Stunden später ist alles vergessen. Ich möchte euch Geschmack geben auf das Wort Gottes. Und ich habe einen Psalm genommen und diesen Psalm werden wir gleich beten. Ich sage euch mal kurz wie, damit so ein bisschen Gebrauchsanleitung. Und wir haben ja ganz viele Frauen, die machen ja genau das, was man sagt. Oh Mann, ich glaube, ich sollte aufhören damit. Die Männer machen das auch. Ich möchte, dass wir das beten. Und zwar, das ist einer von den Psalmen, wo ich, wenn ich die lese, denke ich immer, es ist immer ein Kehrvers drin. Und nach dem dritten, vierten Mal denke ich, warum steht da immer wieder dasselbe? Ich lese euch mal den ersten. Dankt Jahwe, denn er ist freundlich. Seine Gnade hört nie auf. Und diese seine Gnade hört nie auf, das geht die ganzen 26 Verse durch. Und wenn ich das so alleine lese, denke ich immer, das überlese ich dann immer. Dabei ist das das, was so richtig tief ins Herz reingehen soll. Seine Gnade hört niemals auf. Er liebt es, gnädig zu sein. Das sollen wir begreifen, das sollen wir aufnehmen, das soll ein Teil von uns werden, das sollen wir begreifen, dass uns das nie wieder aus dem Herzen gerissen wird. So, und ich möchte, dass wir das beten, aber ich möchte auch, dass wir den ersten Teil bewusst wahrnehmen, weil das gehört zusammen. Alles, was in der ersten Teil der Verse steht, ist ein Ausdruck davon, dass seine Gnade nie aufhört. Da sind auch Beispiele dabei, die das Volk Israel betreffen. Ja? Beispiele aus dem Leben, aus der Geschichte des Volkes Israel. Aber ich habe euch gesagt, wir sind eingepfropft. Das ist auch unsere Geschichte. Ja, deswegen dürfen wir das auch wahrnehmen und dürfen wir das beten. Der wird gleich dran geworfen. Ihr braucht nicht nachzugucken. Lasst die Handys aus. Ich möchte, dass wir das so machen. Ich habe den Psalm in Abschnitte eingeteilt. Und ich möchte, dass ihr den ersten Teil laut lest und dann mache ich eine Pause, dass wir ganz kurz drüber nachdenken können und dann werde ich immer den zweiten Teil lesen. Ich weiß, normalerweise macht man das immer andersrum, weil die Gemeinde kann ja dann immer schön den Kehrfest. Und nee, ich mache das diesmal andersrum, weil ich möchte diese Pause und ich möchte dieses, seine Gnade hört nie auf, ganz bewusst immer wieder dran setzen. So, das ist mein Teil, der erste Teil ist immer euer Teil. Und dieser Abschnitt, das ist, den Psalm kann man gut in Abschnitte teilen und dann möchte ich, wenn dieser Abschnitt vorbei ist, je nachdem wie viele Verse das sind, dass wir der bleibt dann dran und dass wir über diese ersten Abschnitte oder auch über den zweiten, seine Gnade hört niemals auf, dass wir kurz drüber nachdenken und jeder darf einen Satz beten. Ich möchte nicht, dass wir riesig lange beten, aber ich weiß, dass der Heilige Geist uns Dinge aufschließt, Gedanken gibt dazu und einen Satz darfst du dazu sagen. Bitte nicht mit 25 Kommen und 33 Nebensätzen, wie Paulus das macht, sondern wirklich einen Satz, ja? Müssen wir lernen, weiß ich, aber das können, kriegen wir hin. Ja? Okay? Gut. Dann wirf das mal ran. Psalm 136 beten. So, ihr fangt an. Nein, ihr wartet bitte, bis ich den zweiten Teil gesagt habe. Wir lernen das jetzt. Vielleicht fangen wir nochmal an. Gisela macht mal die Vorsprecherin. Die fängt an, eben hat das Ina gemacht, aber ich denke, es ist gut, wenn das einer macht. Habe ich jetzt eben auch nicht überlegt. Das ist immer gut. Ja, Ina? Gisela, machst du das?
Dankt Jahwe, denn er ist freundlich.
Und seine Gnade hört nie auf.
Dankt dem Herrn aller Götter.
Dankt dem Herrn aller Götter.
Dankt dem
Gott aller Götter.
Seine Gnade hört nie auf. Seine Gnade hört nie auf. Nein, aber... Achso, Entschuldigung. Da war Cut. Habe ich jetzt nicht gesagt. Lass uns da mal diese ersten drei Dinge, also die erste Folie nochmal zeigen. Lass uns da mal kurz innehalten und darauf Gott was zu sagen. Danke, dass du freundlich bist.
Dank dem Herrn und ich danke dir, Herr, dass du der Herr aller Herren bist.
Danke, dass du allmächtig bist.
Du bist gut bei deinem Herrn.
Danke, dass du gewollt hast.
Danke, Vater, dass deine Freundlichkeit das Leben morgen neu.
Danke, dass ich von deiner Gnade leben darf. Danke, dass deine Gnade auf mich ist.
Danke, dass wir unter deiner Gnade stehen.
Weißt du, dafür, dass du Gott aller Götter und Herr aller Herren bist.
Danke, dass du Gnade hast, auch wenn ich vielleicht nicht. Auch wenn ich manchmal nicht so freundlich bin.
Danke, dass immer noch Gnadenzeit ist.
Danke, dass deine Gnade allein ist.
Und danke, dass niemand deine Gnade unterbinden oder aufhalten kann, denn du bist Gott aller Götter. Seine Gnade hört nie auf.
Er hat die Himmel mit Weisheit gemacht.
Seine Gnade hört nie auf.
Die Erde über die Wasser gebreitet.
Seine Gnade hört nie auf. Ingrid, machst du den nächsten?
Er hat die großen Lichter gemacht.
Seine Gnade hört nie auf.
Die Sonne tut zu regieren den Tag.
Seine Gnade hört nie auf. Seine Gnade hört nie auf. Herr, es ist für uns so selbstverständlich, dass wir Sonne, Mond und Sterne haben. Aber danke dafür, dass wir dadurch leben. Danke für deine Gnade.
Du bist das Licht der Welt.